Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Akzent zum Thema ökologische Nachhaltigkeit und MigrantInnenorganisationen. Wir sind heute im Stadtgarten in Wattenscheid in Nordrhein-Westfalen und im Kontext des Umwelt- und Nachhaltigkeitstages Zukunft kann Watt. Es sind 30 Aktionsstände hier vor Ort mit mehreren Akteuren, mit einem Bühnenprogramm und es gibt verschiedene Stände mit Upcycling, Samenbomben herstellen, fairem Kaffee, Bio-Backwaren und so weiter und so fort. Alles zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Mein Name ist Jano Godnikow. Ich arbeite bei Forum Gemeinsam für Integration, kurz GEMI e.V., hauptamtlich und ich bin ehrenamtlich Sprecher des Forums der MigrantInnen im Paritätischen Gesamtverband. Ja, GEMI e.V. betreibt verschiedene Aktivitäten und Projekte zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir hatten vor einigen Jahren das Projekt Zusammen nachhaltig. Da hatten wir ein Nachhaltigkeitscafé, also ein Sprachcafé zum Thema zu den Nachhaltigkeitszielen. Und wir hatten auch verschiedene Seminare, zum Beispiel zum Thema gesunde Ernährung. Und jedes Jahr im Herbst fahren wir auch in Sauerland Bäume pflanzen, Aufforstung. Das machen wir zusammen mit mehreren EhrenamtlerInnen vor Ort. Auch in Zusammenarbeit mit USB GmbH, das ist eine Müllmanagementgesellschaft hier in Bochum. Dort machen wir Plogging-Projekte, also Joggen und Müll aufsammeln gleichzeitig. Oder wir hatten eine Exkursion in die Müllabfuhr-Einrichtungen gehabt mit ukrainischen Geflüchteten, haben wir das zusammen gemacht, übersetzt. Genau, darüber hinaus hatten wir das Projekt Umwelt im Quartier. Das war vor 2 Jahren, also 2023, zusammen mit dem Bundesumweltministerium hatten wir dieses Pilotprojekt, wonach dann ebenfalls verschiedene Akteure hier vor Ort im Stadtgarten in Wattenscheid sich versammelt haben und ebenfalls verschiedene Aktionsstände zum Thema Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit bespielt haben. Im Kontext des Forums der Migrantinnen im Paritätischen haben wir uns auf die Agenda geschrieben, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit ebenfalls eine wichtige Säule unserer ehrenamtlichen Tätigkeit sein soll. Deswegen ist auch die Idee mit dem Podcast entstanden. Ja, ich darf recht herzlich begrüßen unsere Kollegin vom Paritätischen Gesamtverband, Janina Young. Wer bist du denn und in welchem beruflichen Kontext bewegst du dich denn?
Ja, hallo erstmal an alle ZuhörerInnen. Ich arbeite beim Paritätischen Gesamtverband als Referentin für Klimaschutz und Klimaanpassung. Der Paritätische, vielleicht nochmal ein Satz zu uns und zu dem, was wir eigentlich machen, ist ein Wohlfahrtsverband von eigenständigen Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen, die soziale Arbeit als Selbsthilfe oder eben für andere leisten. Wir haben mehr als 10.000 Mitgliedsorganisationen und bespielen dort eben auch die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung in der sozialen Arbeit.
Wie bist du dazu gekommen, zu der Thematik?
Persönlich bin ich zu der Thematik darüber gekommen. Zum einen bin ich auch hier im Ruhrgebiet geboren, nicht weit von Bochum in Essen. Und es ist einfach eine Region, die sehr stark von der Industrie geprägt ist und wo auch immer wieder deutlich wird, dass Klimafragen auch in starker Verbindung zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit stehen. Ich habe schon früh gesehen, wie auch hier in der Region so Umweltprobleme wie Luftverschmutzung nicht nur eben das Klima, sondern auch das Leben der Menschen vor Ort beeinflussen. Und das sieht man eben besonders an sozial benachteiligten Stadtteilen. Und damit ist Klimaschutz nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Frage. Und das ist etwas, wo ich denke, dass die soziale Arbeit ansetzen kann und auch ansetzen muss. Und beim Paritätischen haben wir das dann eben auch irgendwann erkannt. 2019 hat sich der Paritätische erstmals für eine sozial-ökologische Wende ausgesprochen. Wir sagen als Verband, dass eben alle Menschen ein klimafreundliches Leben ermöglicht werden muss und dass soziale Ungleichheiten abgebaut werden müssen. Und das erfordert Maßnahmen in ganz vielen Bereichen, sei es im Wohnen, eben im Verkehr, in der Infrastruktur, aber auch in unserer Sozial- und Wirtschaftspolitik. Und gleichzeitig schauen wir uns als Verband aber auch nochmal an, wer ist betroffen von der Klimakrise, und das sind eben die vulnerabelsten Gruppen unserer Gesellschaft, alte Menschen, Pflegebedürftige, Kinder, wohnungslose, arme Menschen, geflüchtete Menschen, und viele von ihnen bekommen eben auch durch paritätische Mitgliedsorganisationen Unterstützung unterschiedlichster Art. Und deswegen haben wir als Verband gesagt, müssen wir uns auch anschauen, was wir in unserer Arbeit verändern müssen, dass auch soziale Organisationen sich eben nachhaltig und nachhaltig und wirtschaftlich gleichzeitig ausrichten.
Welche konkreten Maßnahmen oder Praxisbeispiele gibt es aus deinem Projekt? Du hattest ja ein Projekt geleitet und es wurde daraufhin weiterentwickelt. Welches war das und wie bist du gerade zurzeit tätig, in welchem Bereich?
Wir haben 3 Jahre lang ein Projekt gemacht, Klimaschutz in der sozialen Arbeit stärken. Und da haben wir knapp 70 soziale Organisationen dabei begleitet, sich nachhaltig aufzustellen. Und jetzt gerade legen wir einen Schwerpunkt in unserer Arbeit auf das Thema Klimaanpassung. Also nochmal zu schauen, nicht nur, was können die sozialen Einrichtungen gegen den Klimawandel tun, sondern auch, was müssen sie tun, um ihre Klientinnen, Adressatinnen vor dieser Krise, die ja auch nun mal schon Realität auch hier in Deutschland ist, zu schützen. Du hattest nach konkreten Praxisbeispielen aus dem Projekt gefragt. Einen wichtigen Schwerpunkt haben wir im Projekt auf das Thema Partizipation gelegt, weil wir denken, dass Klimaschutz ein Thema ist, was wirklich, wo es wirklich auch um Mitwirkung und Mitgestaltung geht, und zwar bis hin zur Selbstorganisation. Also wir wollen unsere Adressatinnen eben dazu befähigen, selbst auch aktiv werden zu können, ihre eigene Expertise einzubringen, und damit der Klimakrise jetzt nicht nur so ohnmächtig gegenüberzustehen. Wir haben dann eine Broschüre gemacht, zum Beispiel zum Thema Partizipation, und da ganz viele Praxisbeispiele gesammelt, unter anderem auch eins von euch, von GEMI. Und es gibt einfach viele Möglichkeiten, indem man AGs gründet, nachhaltig Feste organisiert, dass man einfach die Klientinnen mit einbezieht, aktiv zu werden. Und weitere Möglichkeiten jetzt für migrantische Organisationen, vielleicht auch nochmal im Konkreten neben Einbeziehung der Klientinnen, ist auch nochmal zu schauen, welche Maßnahmen können wir denn heute auch schon umsetzen, die niedrigschwellig sind, die nicht viel Geld kosten, die auch irgendwie Spaß machen, sich dem Thema überhaupt anzunehmen. Und eine Erkenntnis, die wir im Projekt hatten, ist, dass Verpflegung etwas ist, was wirklich einen ganz großen Anteil der Treibhausgasemissionen ausmacht, die auch Einrichtungen, die zum Beispiel eine Verpflegung anbieten, emittieren. Und da ist einfach ein großes Potenzial, weil nachhaltig zu essen kostet nicht unbedingt mehr Geld, vor allem wenn man tierische Produkte weglässt. Und wir haben ein Kochbuch gemacht und haben da ganz viele Rezepte aus Einrichtungen gesammelt. Und das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, nochmal zu schauen, auch in Gerichte anderer Kulturen aus anderen Ländern, die sich ein bisschen von der sehr fleischlastigen deutschen Küche wegbewegen, zu gucken, was kann man hier zusammentragen und wie kann man gut nachhaltiges Essen machen. Also das wäre jetzt nochmal so eine konkrete Maßnahme, um das Thema anzugehen in so einer Einrichtung.
Ja, was denkst du denn? Welche Bedeutung haben Sprache, Informationszugänge und Bildungsarbeit im Kontext des Klimaschutzes?
Ich denke, dass ohne mehrsprachige Information viele Menschen wirklich von Klimathemen ausgeschlossen werden. Menschen mit internationaler Familiengeschichte können Multiplikatorinnen sein und auch andere Menschen aus ihren Communities in ihrer Muttersprache über Klimaschutz aufklären, und auch hier kann es hilfreich sein, so ein bisschen nicht direkt so über die ganzen Klimaschutzfakten auf die Leute zuzugehen, sondern eher so ein bisschen mit so praxisnahen, alltagstauglichen Tipps, also zu sagen, zum Beispiel über das Thema Energiesparen, Heizkosten sparen, das Thema anzugehen. Also ich will sagen, Umweltbildung muss alltagsnah sein, statt genau abstrakte Klimatheorie. Wir haben dann ja bei uns im Projekt, und zwar gemeinsam mit euch, dem Forum der Migrantinnen im Paritätischen, dann Postkarten mit Klimaschutztipps in inzwischen 11 Sprachen übersetzen lassen. Und auch das ist natürlich, schafft dann einfach die Zugänge und kann ausgelegt werden in Einrichtungen, auf Veranstaltungen und so weiter. Und das ist auf jeden Fall wichtig, diese erste Hürde schon mal abzubauen.
Inwiefern ist die Einbindung kommunaler Akteure, also zum Beispiel im Kontext des Stadtrates bei den Gemeinden, sinnvoll und notwendig, um die Perspektiven migrantischer Organisationen zu stärken?
Ja, wir denken, dass migrantische Organisationen unbedingt auch in kommunale Klimaschutzkonzepte, aber auch Klimaanpassungskonzepte eingebunden werden sollten, um überhaupt ihre Perspektive sichtbar zu machen. In vielen Städten gibt es auch schon Klimabeiräte oder Nachhaltigkeitsforen, in denen migrantische Stimmen auf jeden Fall noch viel stärker vertreten sein müssten. Menschen mit internationaler Familiengeschichte sind oft überdurchschnittlich von der Klimakrise betroffen und daher sollten für diese beiden Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung auch ihre Expertise eingeholt werden. Gerade mit Blick auf Klimaschutz kann man auch nochmal sagen, dass die Erfahrung aus verschiedenen Kulturkreisen auch einen breiten Blick auf nachhaltige Lebensweisen eröffnet, sei es von ressourcenschonenden Praktiken bis hin zu viel solidarischeren Wirtschaftsformen, als wir sie jetzt hier in Deutschland leben. Und hinzu kommt auch noch, dass viele Menschen mit internationaler Familiengeschichte enge Verbindungen noch zu ihren Herkunftsländern haben, in denen die Klimakrise auch bereits jetzt schon viel gravierendere Folgen hat als hier in Deutschland. Und dieses Bewusstsein kann auch nochmal so eine Brücke zwischen den globalen Herausforderungen und lokalen Lösungen schaffen. Und deswegen ist es da auch wirklich wichtig, alle Stimmen zu hören.
Wie steht es um die interkulturelle Öffnung klassischer Umweltorganisationen? Gibt es dort bereits positive Entwicklungen?
Ich denke, viele Umweltverbände haben inzwischen erkannt, dass Klimaschutz auch sozial und divers gedacht werden muss. Und es gibt auch erste Projekte, die gezielt migrantische Perspektiven einbeziehen. Also zum Beispiel Projekte, in denen Klimaschutzstrategien mit der Förderung oder der Integration von Migrantinnen dann Anwendung finden. Oder auch Projekte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dennoch gibt es auch immer noch Hürden, wie zum Beispiel die Sprache oder doch noch wenig interkulturelle Ansätze, die dringend abgebaut werden müssen. Und heute kann ich auch selbstkritisch schauen, als wir damals unser Projekt Klimaschutz in der sozialen Arbeit stärken gestartet haben, habe ich auch andere Kriterien zur Auswahl der Einrichtungen gehabt. Da ging es viel um, wie groß ist die Einrichtung, wie ist ungefähr der CO2-Ausstoß, wie ist das Einsparpotenzial? Und das waren so die Fragen, die da bei der Auswahl im Vordergrund standen. Und das würde ich heute auch anders machen.
Welche thematischen Zugänge, zum Beispiel über Familienarbeit, Kinderangebote oder internationale Brückenthemen, können genutzt werden, um Naturerfahrungen zu fördern und Umweltbildung zu stärken?
Ich denke, es ist wichtig, Klimaschutz auch als Teil von Kultur und Religion zu begreifen. Und viele Traditionen haben nachhaltige Praktiken, wie zum Beispiel den Verzicht auf Lebensmittelverschwendung. Und hier lassen sich wertvolle Brücken zwischen Deutschland, den Herkunftsländern vieler Menschen auch schlagen. In vielen Ländern ist zum Beispiel die Kultur des Upcyclings viel mehr Alltag, dass Dinge auch wieder repariert werden. Und das kann hier auch in Repair-Cafés genutzt werden. Oder viele Gemeinschaften, zum Beispiel in Südostasien, setzen seit Jahrhunderten Agroforstwirtschaft ein. Und auch das ist etwas, also diese Form der nachhaltigen Landwirtschaft, die auch immer mehr Einzug in Deutschland erhält, aber dass sie noch mehr an Bedeutung gewinnt, kann man eben auch da wieder die Expertise von Menschen einholen, die das eben aus ihren Herkunftsländern auch kennen. Also die Erfahrung mit Umweltschutz können alle Menschen auch wirklich hier einbringen und nochmal schauen, wie man verschiedene Perspektiven hier zusammenbringen kann. Denn Deutschland ist vielleicht bekannt für, wir sind ziemlich gut hier in Mülltrennung und so weiter. Und gleichzeitig leben wir hier auch sehr verschwenderisch. Und das ist einfach ein sehr reiches Land, was unglaublich viel CO2 ausstößt. und unsere Gesellschaft hat hier noch viel zu lernen. Und daher ist es auch eben wichtig, auch migrantische Perspektiven noch viel mehr in diese ganze Klimadiskussion mit einzubeziehen. Wir brauchen gelebte Partizipation. Migrantinnenorganisationen sollten unbedingt auch in politischen Gremien vertreten sein. Und es braucht auch Fördergelder unbedingt für Klimaprojekte, die dann auch wieder das Engagement auch von migrantischen Organisationen unterstützen.
Ja, zum Thema Zukunft und Ausblick. Was denkst du denn, welche Rolle spielen soziale Träger und insbesondere MigrantInnenorganisationen im Umgang mit klimabedingter Migration, Stichwort Klimageflüchtete?
Ja, soziale Einrichtungen sind oft die erste Anlaufstelle für Geflüchtete. Die Fluchtursache ist natürlich oft schwierig, nur auf die Klimakrise einzuschränken. Oft gibt es mehrere Fluchtursachen, aber trotzdem ist es es ist ein Thema, dass Klimaflucht auch einfach nicht als Fluchtgrund angesehen wird bisher. Und grundsätzlich kann man einfach sagen, dass die geflüchteten Sozialarbeit in Deutschland viel mehr gestärkt werden muss, aber auch die internationale soziale Arbeit, die dann auch vor Ort in den von der Klimakrise jetzt schon stark betroffenen Ländern, die Menschen, die dort schon aktiv sind, müssen auch gestärkt werden. Und wenn ich jetzt so ein bisschen auf so welche Rahmenbedingungen sich ändern müssen, ist es halt wirklich, dass Klimaflucht als Fluchtursache anerkannt werden muss. Und dass es dann auch eine gute Vernetzung aller Akteurinnen gibt in den Ländern, in den sehr betroffenen Ländern und in Deutschland. Und dass dann finanzielle Mittel für eine gute soziale Arbeit dann zur Verfügung gestellt werden. Wie ist es denn für dich? Welche besonderen Herausforderungen würdest du denn sagen, erleben migrantisch geprägte Organisationen beim Thema Klimaschutz?
Genau, es gibt verschiedene Herausforderungen, die MigrantInnenorganisationen haben in Bezug auf die optimale Realisierung von Aktivitäten und Projekten im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ich möchte aber einführen zum Thema, was überhaupt MigrantInnenorganisationen sind und wie sie sich sonst von anderen Organisationen unterscheiden. Es sind ja MigrantInnenorganisationen in Deutschland, sind ja in den 70er Jahren als Arbeitervereine entstanden und da haben sich vor allem GastarbeiterInnen getroffen und verschiedene gemeinsame Aktivitäten als Begegnung realisiert zusammen. Mit der Zeit hat sich die Perspektive ein wenig geändert, insofern, dass auch Elternvereine entstanden sind, also migrantische Elternvereine, wo dann auch viel Wert darauf gelegt wurde, dass migrantische SchülerInnen besser im Bildungssystem auch eingebettet worden sind, insofern, dass dann zusätzliche Nachhilfeunterricht zum Beispiel gegeben worden ist, in Herkunftssprache auch unter anderem. Und heutzutage gibt es diverse MigrantInnenorganisationen. Es gibt vor allem zwei große Typen. Einerseits sind das Bridging-Typ. Das heißt, eine MigrantInnenorganisation, die Brücken baut, zum Beispiel zu anderen Sprachkreisen. Also es ist nicht herkunftshomogen, sondern es sind verschiedene migrantische Gruppen unter einer Organisation organisiert und betreiben zum Beispiel verschiedene Aktivitäten, Projekte für alle Menschengruppen. Also GEMI e.V. wäre ein Beispiel dafür. Wir haben jetzt keine besondere oder feste Sprachkreisgruppe, sondern verschiedene Sprachkreisgruppen innerhalb von unserem Verein. Und dementsprechend haben wir auch dezentrale Projekte, dezentrale Aktivitäten, dezentrale Begegnungen. Andererseits haben wir Bonding-Vereine bzw. MigrantInnenorganisationen, die eher als Kulturvereine oder als Begegnungszentren zu verstehen sind. Es sind schon sehr herkunftshomogene Gruppen, also zum Beispiel syrischer Kulturverein, wo dann viele SyrerInnen sich treffen und über Angelegenheiten rund um das Thema Syrien auch, also außenpolitisch auch diskutieren. Aber auch natürlich das Thema Integration auch innerhalb von diesen Organisationsstrukturen ist ein wichtiges Thema. Es gibt circa 15.000 MigrantInnen-Organisationen in Deutschland. Und wie gesagt, es sind diverse Themen, die eine Rolle spielen. Also unter anderem auch Sport, Kultur, Religion, verschiedene Religionsgemeinschaften wie die alevitische Gemeinschaft oder jüdische Gemeinschaften und das übergreifende Thema auch Integration wie bei GEMI e.V. Die Thematik MigrantInnenorganisation und Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist eher ein Randthema, ein Nischenthema. Und es gibt einige Initiativen, die sich in diesem Bereich stark gemacht haben, aber es sind immer noch zu wenig aus meiner Sicht. Es sind die klassischen Herausforderungen, die auch eine MigrantInnenorganisation mitbringt zu dieser Thematik. Wenn der Wille, wenn das politische Interesse nur so marginalisiert ist, dass das Thema einfach nicht im öffentlichen Diskurs aufploppt, dementsprechend gibt es auch weniger Ressourcen, die bereitgestellt werden. Also finanzielle Ressourcen, Förderprogramme, die einfach nicht bereitgestellt werden zu dieser Thematik und dementsprechend einfach diese Grundlage fehlt zur Realisierung von größeren Projekten. Was wir auch erleben, ist die rudimentäre interkulturelle Öffnung von städtischen Organisationen, städtischen Institutionen und dementsprechend auch die fehlende Ansprache von diesen zu der migrantischen Gesellschaft vor Ort. Es ist so, dass viele Migrantinnenorganisationen sich nicht angesprochen fühlen von verschiedenen Projekten oder Vorhaben seitens der Stadt und dementsprechend auch nicht partizipieren, nicht mitbeteiligt werden. Und das sehen wir als ein Problem. Es ist auch so, dass MigrantInnenorganisationen uns berichten, dass die Thematiken aus dem Thema Klimaschutz an den sozialen Lebensrealitäten der Menschen einfach vorbeigeht. Es werden zu wenige Anknüpfungspunkte gemacht zu den jeweiligen Lebensrealitäten der Menschen vor Ort und dementsprechend kommt dieses Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz bei den Menschen oft nicht an. Was natürlich ein größeres Problem darstellt, ist die Mehrsprachigkeit bzw. das Fehlen der Mehrsprachigkeit. Wiederum die Kommunikation zu den migrantischen Gruppen fehlt, weil die Menschen nicht in der jeweiligen Herkunftssprache angesprochen werden. In Bochum zum Beispiel haben wir verschiedene Verkehrssprachen, also Arabisch, Türkisch, Russisch, Ukrainisch. Aber die Ansprache unter anderem auf der städtischen öffentlichen Seite passiert nur im Amtsdeutsch und das sehen wir ebenfalls als ein Problem. Es sind auch wenige Netzwerkstrukturen aufgebaut worden mit den Jahren, dass auch die migrantischen Organisationen und Verbände auch mitsitzen können und mitentscheiden können, partizipieren können, wenn es um das Thema der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes geht. So, Janina. Dann würde ich mal sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Wir sitzen hier am Rand auf einer schönen Bank und jetzt gehen wir herein in den Stadtgarten und wir werden uns mal anschauen, welche Akteure denn da vor Ort sind, vor allem migrantische. Wir werden auch diesen Storchen-Erlebnispark jetzt zum ersten Mal erleben, denn heute ist die Eröffnung und wir sind da sehr gespannt, was uns dort vorfindet.
Genau, schauen wir mal, mit wem wir jetzt noch ins Gespräch gehen können.
Super.
Ja, Hallo, wir befinden uns gerade im Storcherlebnispark in Wattenscheid, im Wattenscheider Stadtgarten. Wir haben heute eröffnet und im Zuge der Eröffnung des Stadtgarten Wattenscheid und des Storcherlebnispark, wo haben wir einen besonderen Aktionstag ins Leben gerufen, und zwar Zukunft kann Watt, der Umwelt- und Nachhaltigkeitstag im Stadtgarten Wattenscheid. Das haben wir heute quasi erstmal, und unseren Aufruf, wir haben das zusammen vom Tierpark Bochum, von der Zooschule und mit dem Stadtteilmanagement quasi uns überlegt, die Idee entworfen und haben gedacht, das wäre jetzt super, heute ein ganz toller Tag, eben ganz vielen Akteure und Akteurinnen in dem Zeichen eine Plattform zu bieten, und haben unseren Aufruf wirklich fast 31 Akteure und Akteurinnen gefolgt, sodass wir jetzt wirklich alles rum um die Umwelt und Nachhaltigkeit in den verschiedensten, sei es halt die NABO mit der Natur, sei es aber halt auch ESPO, ne, alles, was auch mit dem Essen zu tun hat, mit der Nachhaltigkeit. Wir sind überwältigt, wer alles gekommen ist, und dass wir jetzt so vielen Menschen eine Freude machen und halt nicht nur die Sonne genießen und den schönen Stadtgarten genießen, sondern auch wirklich was für unsere Zukunft mitgeben können. Ja, das ist nicht nur ein einmaliger Aktionstag hier zu der Eröffnung, sondern wir nennen ihn wirklich bewusst den ersten Umwelt- und Nachhaltigkeitstag im Stadtgarten Wattenscheid. Zukunft kann Watt eben. Wir möchten das gerne unbedingt die nächsten Jahre wirklich fortführen. Ne? Und wir sind eigentlich jetzt dann nach dem heutigen Tag, dann gehen wir auch direkt in die Planung für nächstes Jahr.
Vielen Dank.
Ja, ich heiße Bumi mit Vorname, Boladi mit Nachname, von dem Verein Deutsch-Afrikanisches Ruhrforum e.V., DAF e.V. in Bochum.
Was macht ihr?
Wir haben mehrere Arbeitsbereiche, also Schwerpunkte Arbeitsbereiche. Wir machen Jugendarbeit, wir machen aber, was man als entwicklungspolitische Information und Bildungsarbeit nennt, und wofür wir heute auch hier sind. Wir machen alles, was in Richtung global nachhaltige Entwicklung zu tun hat.
Und ihr habt ja verschiedene Sachen am Stand mitgebracht. Was sind das für Sachen?
Ja, wir haben schwerpunktmäßig zu dem Thema heute eine Ausstellung zum Thema Wegwerfgesellschaft. Das heißt, wie wir mit unserem Konsum und Müll umgehen und wie man von Wegwerfgesellschaft zu einer Kreislaufwirtschaft kommen könnte. Und symbolisch haben wir dann einen Kulturbeitrag dazu, wo wir eine musikalische Darbietung hatten, die 100%ig bio ist, womit man Musik machen kann, ohne was wegzuwerfen oder Technik.
Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Danke.
So, wer bist du denn?
Ich bin Klaus Franke vom Weltladen in Wattenscheid.
Und was macht ihr?
Wir betreiben den Weltladen in der Friedenskirche in Wattenscheid und verkaufen dort ausschließlich fair gehandelte Produkte.
Ah ja, sehr schön.
Das sind meistens Kaffee, Kakao, Schokolade, Tee, das sind so die Produkte, die bei uns am meisten gekauft werden und die auch im fairen Handel besonders bekannt sind.
Und wo kommen sie her, die Produkte?
Die Produkte kommen aus den Ländern des Südens, Südamerika, Mittelamerika, Afrika, hauptsächlich aus Afrika viele Sachen, und große Teile Asiens auch, wo Armut vorherrscht, wie in den anderen Gebieten, die ich gerade aufgezählt habe, auch.
Und auf der heutigen Veranstaltung habt ihr auch einen Nachhaltigkeitsrundgang. Was hat das auf sich?
Der Nachhaltigkeitsrundgang ist von uns als Wattenscheider Nachhaltigkeitsrundgang konzipiert worden, mit 7 verschiedenen oder 8 verschiedenen Stationen. Das sind alles Personen oder Läden oder Institutionen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, wie zum Beispiel Repair Café, die elektrische Geräte reparieren, damit man sie nicht wegschmeißen muss. Bio-Bäckerei Hutzel, die Vollkorn-Bio-Brote backen. Dann sind es die fairen Kitas, die sich schon im Kindesalter mit dem fairen Handel beschäftigen. Dann unsere Freunde aus Ghana von DAF, von Deutsch-Afrikanischen Ruhrforum, vom WBZ, das Wattenscheider Bildungszentrum, der Fahrradreparaturladen. Dann haben wir die Familienbildungsstätte, die alte, kaputte Handys sammelt, um die Rohstoffe daraus zu gewinnen. Gleich daneben der halbe Stand ist die Juwelierin Feinschliff hier aus Wattenscheid, die wir mit aufgenommen haben, auch für heute, weil sie mit fair gehandeltem Gold und mit recyceltem Gold ihre Arbeiten teilweise herstellt. Dann haben wir die Flotte Karotte, bekannt in Wattenscheid, weil sie Bio Lebensmittel, Obst, Gemüse und andere Lebensmittel aus fairem Handel, aus biologischem Anbau verkauft und auch gleich aus der Region. Bei ihnen ist also viel vertreten, bio, regional, fair und saisonal. Also alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und der letzte Stand ist der Kleiderladen, wo gebrauchte Kleider angeboten werden, damit man sie nicht wegwerfen muss. Und natürlich dazu gehört auch der Weltladen als letztes, der sich mit den fair gehandelten Produkten schlechthin befasst und sie verkauft.
Ja, das möchte ich doch noch mal ergänzen. Den Aspekt des Weltladens. Viele fragen, warum ist denn der Weltladen nachhaltig? Die Nachhaltigkeitsziele sind ja definiert von der UNO. Und ein Nachhaltigkeitsziel ist ja, Hunger in der Welt zu besiegen oder wenigstens zu beseitigen. Und das ist ja das Anliegen des Weltladens, mit gerechten Preisen den Hunger in der Welt ein bisschen geringer zu halten.
Ja, hallo, wer bist du denn?
Hallo, ich bin Heike Samel und ich arbeite als stellvertretende Amtsleiterin beim Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Bochum.
Ah ja, und was macht ihr im Kommunalen Integrationszentrum?
Oh, das ist immer eine gute Frage. Nee, ihr könntet tagesfüllend zu beantworten sein, aber im
Dann vielleicht zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit gibt es bei uns unterschiedliche Dinge. Und ein Projekt, was ich in dem Zusammenhang wunderbar finde, ist unser Projekt Seven Gardens, das vor ein paar Jahren angefangen hat, wo es darum geht, mit Menschen jeglichen Alters, jeglicher Kultur, Nationalität, jeglicher Möglichkeit, Dinge zu tun, indem man Farben selber herstellt und mit Farben etwas gestaltet.
Und wie sind die Farben zusammengesetzt? Das sind ja keine künstlichen Farben, sondern wie werden die hergestellt?
Die Farben werden hergestellt, indem man aus Naturmaterialien Farben selber herstellt. Also ein wunderbares Mittel ist zum Beispiel Rotkohl oder rote Beete oder Kurkuma oder viele andere Dinge. Also im Grunde kann man alles das, was die Natur bietet, an Farben nutzen, diese Farben selber herstellen und damit auf Papier, auf Stoff, auf anderen Materialien wunderbare Dinge tun.
Und soweit ich weiß, habt ihr auch viele Kooperationspartner und das wird vor allem im Bereich Kinder- und Jugendarbeit praktiziert. Ist das so richtig? Von welchen Organisationen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir, habe die Zahlen jetzt nicht nachgeguckt aktuell, aber wir haben, als wir angefangen haben mit Seven Gardens, ja die Dialoger-Ausbildungen gemacht, die immer noch weiterlaufen, wo sich auch ein großes Netzwerk jetzt entwickelt hat. Und da kann man sagen, dass insbesondere Kitas, Grundschulen, andere Schulen, die sind dabei. Ganz viele Migranten-Selbstorganisationen sind dabei, weil es natürlich auch darum gehen kann, auf diese Art und Weise Deutsch zu lernen, auf diese Weise miteinander in Kontakt zu kommen, Dinge auszuprobieren, ohne dass Menschen jetzt große Vorerfahrungen brauchen. Und da kann man wirklich sagen, da sind die Migranten-Selbstorganisationen wie zum Beispiel HSME, GEMI, die AWO, ich weiß gar nicht, wen ich noch alles nennen kann. Es gibt viele andere, die da eben auch sich haben ausbilden lassen und selber weitermachen und für ganz tolle Ergebnisse sorgen.
Und dein persönlicher Eindruck von der heutigen Veranstaltung, vielleicht im Thema, im Kontext der Thematiken Migrantinnen, Organisation und Nachhaltigkeit, was denkst du über diese Veranstaltung?
Es war schwierig, einen Parkplatz zu finden. Und als ich dann einen hatte und hier hinkam, habe ich gedacht, wow, genau so ist das Leben. Genau das ist Bochum, genau das ist Wattenscheid. Es ist so vielfältig. Die Sonne scheint, es gibt so viele Farben zu entdecken, es gibt so viele Menschen zu entdecken. Genauso vielfältig wie die Natur jetzt im Frühjahr ist, ist auch diese Veranstaltung schon. Und es ist ganz toll, so viele bekannte Menschen Menschen, die man kennt, zu treffen. Es geht ja nicht nur um die bekannten Persönlichkeiten, sondern es sind so viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Das ist eine wunderbare Sache, eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich glaube, hier wird noch ganz groß was draus werden. Also ich habe den Storchenpark gerade mal gesehen. Der wird ja noch eröffnet scheinbar. Also das ist eine fantastische Sache. Und ich glaube, das ist was nicht nur Wattenscheid, sondern eben auch die Vielfalt in Wattenscheid ganz weit nach vorne bringen kann.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
So, wer bist du?
Ich bin Armin Pulyusefi von X-Vision Ruhr in Bochum. Wir sind ein Projekt, das sozial und finanziell benachteiligte Kinder und Jugendliche fördert.
Okay, habt ihr Berührungspunkte zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit?
Natürlich haben wir Berührungspunkte, weil wir ja halt in der Umwelt leben, unsere Jugendlichen auch. Und deshalb haben wir vor ein paar Jahren einen Song geschrieben mit den Jungs und Mädels.
Ja, super. Vielen Dank. So, wer bist du denn?
Ja, Çalıkoğlu Mustafa. Ich bin Ratsmitglied seit über 15 Jahren. Ich betreue so drei Ausschüsse im Rat. Einmal Jugendhilfeausschuss, einmal Betriebsausschuss der Stadt Bochum und Schule, Bildung und Wissenschaftsausschuss.
Was denkst du denn, welche Rolle MigrantInnen-Organisationen im Kontext der Nachhaltigkeit haben sollen und wie kann die kommunale Vertretung sie unterstützen?
Also die Migranten-Selbstorganisationen sind sehr schwach, sehr wichtig sind die dann bei der Entscheidungsfindungsprozesse, aber sie bringen sich an dem Punkt sehr wenig ein und das vermissen wir öfter mal als Politiker. Migranten-Selbstorganisationen sind eher so mit sich beschäftigt. Die sind eher religiös oder ethnisch orientiert. Aber es gibt auch welche, die sich schon auch etabliert haben, die auch ihre fachliche Wissen einbringen. Davon profitiere ich als Politiker.
Was denkst du, was sind die Gründe, warum Migrantinnenorganisationen in diesem Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz so wenig aus deiner Sicht engagieren?
Ja, die neue Zuwanderung seit 2015, also vorher hatten wir diese Organisationen, die diese Inhalte also stark vertreten haben, also was Nachhaltigkeit angeht, was Umwelt angeht, aber seit 2015 haben wir nur Zuwanderung über Flucht und die Menschen, die jetzt hier erst angekommen sind, die haben sich noch nicht so richtig organisiert und wo sie herkommen, da ist das Thema Umwelt sehr wenig präsentiert.
Was könntet ihr denn von kommunaler Seite aus vielleicht noch machen oder in den Regionen, um die Organisation mehr zu stärken und damit das Thema auch mehr auf die Tagesordnung kommt? Auch über welche Themenfelder kann man denn vielleicht Nachhaltigkeit auch einfließen lassen?
Ja, dass wir die Organisationen, die sich jetzt langsam etablieren, die auch eine Mischung haben, Altzuwanderer und Neuzuwanderer, sie die zu stärken, nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich weiter stärken, dass die mehr ihre eigene Community das Thema vermitteln. Nicht nur also als Überschrift, sondern dass man das auch in den Projekten auch initiiert, also dass man Projekte initiiert, dass man das auch mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Familien also behandelt. Nicht nur als oberflächlich Nebenthema, sondern dass das auch ein zentrales Thema wird. Umwelt, Gesundheit, Nachhaltigkeit.
So, wer bist du denn?
Serdar Yüksel, der Bundestagsabgeordnete hier aus Bochum.
Sehr schön. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar geht es um MigrantInnenorganisationen im Kontext der Klimapolitik. Wie wichtig sind MigrantInnenorganisationen im Kontext der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes?
Also 25% der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Bei uns in Bochum sind es sogar 33%. Das heißt, wenn man das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch wirklich nachhaltig umsetzen möchte, muss man auch aus meiner Sicht kultursensible Ansprachen, insbesondere in die Migrationsgesellschaft, haben. Das wird also mit den üblichen Flyern und ähnlichen Dingen, insbesondere bei Zugewanderten, nicht klappen. Ich kann definitiv sagen, dass die Mülltrennung auch zum Hobby und zum Sport von ganz vielen Migranten auch geworden ist.
Super, vielen Dank.
Gerne.
Wer sind Sie?
Simone Schlotterhose von der Gertrudes-Schule.
Ah ja, und haben Sie migrantische SchülerInnen?
Ungefähr 75-80% der Kinder an unserer Schule haben einen Migrationshintergrund.
Okay. Und Sie haben einen Garten und führen auch kleinere Projekte durch im Garten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist richtig. Während der Corona-Zeit haben meine Kollegin Mareike Schier und ich auf dem Schulgelände einen Garten angelegt. In diesem arbeiten wir unter anderem mit der Akademie zusammen, also der Gemüseakademie. Und hier können Kinder erste Erfahrungen machen im Bereich des Gemüseanbaus, biologisch, alles ohne Chemie. Und dürfen dort auch dann das Gemüse selber ernten, verzehren, zubereiten, also das volle Programm, und haben dadurch einen ganz anderen Blick auf unsere Lebensmittel und unsere Ernährung.
Wie wird das angenommen von den SchülerInnen?
Das wird von den Kindern sehr gut angenommen. Die Kinder sind sehr froh darüber, die sind sehr gerne im Garten, weil es auch eine Alternative zum regulären Unterricht ist. Und wir bieten dort auch sehr viele Dinge an, die man sonst im Unterricht eben halt nicht macht. Sei es eben halt Mathematik im Garten. Wir nennen es schön Wurzel ziehen.
Und wie oft geht man da raus? Mit wie vielen SchülerInnen circa?
Wir arbeiten vorwiegend in Kleingruppen, das heißt 5 bis 10 Schülerinnen und Schüler, damit wir jedem Kind gerecht werden können. Denn wir arbeiten nicht mit Kinderwerkzeug, sondern mit richtigen Werkzeugen im Garten, wenn wir nicht gerade mit unseren eigenen Händen in der Erde buddeln.
Super, vielen Dank. So, wer bist du denn?
Hallo, ich bin Dani Schäfers.
Und wo arbeitest du?
Ich arbeite im Stadtteilbüro im schönen Wattenscheid und bin Angestellte bei der Arbeiterwohlfahrt.
Ah ja, und was macht ihr im Stadtteilbüro so?
Im Stadtteilbüro sind wir Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger rund um sämtliche Themen in Wattenscheid, und wir begleiten hier den Stadterneuerungsprozess in Wattenscheid im Auftrag der Stadt.
Ihr wart ja auch im Kontext der Veranstaltung Umwelt im Quartier aktiv, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Meine Kollegin Luisa Stevens hat gemeinsam mit euch hier von GEMI e.V. diesen Tag ja ins Leben gerufen, der jetzt so langsam verstetigt wird.
Genau, zu dieser Veranstaltung, zu der heutigen Veranstaltung Zukunft kann Watt. Was ist die Rolle von migrantischer Gesellschaft hier in Wattenscheid und wie hat sie sich jetzt hier eingebunden im Rahmen dieser Veranstaltung beziehungsweise Umwelt im Quartier?
Also wer Wattenscheid kennt, weiß, dass wir hier ein sehr bunter Stadtteil sind und mit sehr vielen Zugewanderten. Und das spiegelt sich halt hier auch in sämtlichen Aktivitäten wieder und unter anderem auch in dieser Veranstaltung und auch im Umwelt- und Quartiertag, sodass sich da halt Gott sei Dank, was wir sehr schön finden, auch jetzt mehrere Organisationen gefunden haben, die sich da engagieren. Ob das mit musikalischen Beiträgen ist, ob das mit umweltpädagogischen Sachen ist, verschiedensten Aktivitäten rund um das Thema Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Das finden wir sehr gut und begrüßen es sehr.
Super, vielen Dank. So, was hat es denn mit der Veranstaltung Umwelt im Quartier auf sich? Und wie war das Verhältnis mit beteiligten MigrantInnen-Organisationen hier vor Ort in Wattenscheid?
Also wir wurden vor einigen Jahren angerufen, haben Anruf bekommen bei uns im Stadtteilmanagement und wurden gefragt, ob wir uns vorstellen können, an einem Bundesprojekt teilzunehmen vom Bundesumweltamt. Und die haben Stadtteilmanagements ganz explizit gesucht, die einen Aktionstag ausprobieren, Umwelt im Quartier sollte der heißen. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und sind auf Akteure zugegangen, wie GEMI e.V., um mal zu überlegen, ob man zusammen so einen Tag organisieren könnte mit dem Schwerpunkt Umwelt und Nachhaltigkeit. Und haben dann beschlossen, wir wollen an diesem Aktionstag, an diesem Bundesaktionstag teilnehmen. Und haben dann gemeinsam versucht, Akteure aus dem Stadtteil und auch über den Stadtteil hinaus zu finden, die aktiv sind im Bereich Umwelt, Umweltbildung, vielleicht aber auch noch gar nicht so aktiv sind, aber Interesse einfach haben, sich da auch zu vernetzen und diese an einem Tag zusammenzubringen und zusammen ein Fest zu feiern. Das haben wir auch gemacht, und dadurch, dass unser Stadtteil ja ganz vielfältige Vereine hat, war dieses Fest auch vielfältig, und da waren dann unter anderem auch einige MigrantInnen-Selbstorganisationen dabei, die wir eingebunden haben. Und da auch einen gewissen Fokus an dem Tag draufgelegt haben, dass wir gesagt haben, genau das soll auch unsere Zielgruppe sein, um dort dieses Thema auch in die Communities reinzubekommen. Und hatten dann auch geguckt, dass wir an dem Tag das deutlich machen, welche Sprachen zum Beispiel gesprochen werden, sodass so Barrieren auch abgebaut werden und man dann vielleicht auch leichter einfach ins Gespräch kommen kann zu den einzelnen Themen. Ja, und so waren die verschiedenen Akteure eingebunden aus verschiedenen Kulturkreisen, und die bringen natürlich dann auch immer ihre Leute mit, sodass man auch einfach dann über die Vereine ein vielfältiges Publikum erreichen kann.
Super, vielen Dank. Ja. Vielen Dank
dass Sie heute bei uns waren in dieser Folge unseres Podcasts Akzent, in der wir über ökologische Nachhaltigkeit in MigrantInnenorganisationen gesprochen haben. Wir hoffen, dass Sie neue Einblicke gewinnen konnten und freuen uns, wenn Sie auch bei einer der nächsten Folgen wieder dabei sind. Zum Abschluss möchten wir Ihnen zwei besondere Beiträge präsentieren. Zunächst hören wir noch einen anschließenden Bühnenbeitrag von Janina Jong von dem Nachhaltigkeitstag in Wattenscheid. Anschließend spricht der Sozialaktivist Ali Can über seine Arbeit im Nachhaltigkeitsbeirat NRW. Dabei geht es insbesondere um die Verbindung zwischen Diversität, ökologischer Nachhaltigkeit und der Rolle von MigrantInnenorganisationen in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Klimaschutz ist daher nicht nur eine ökologische Frage, sondern auch eine soziale Frage. Deswegen geht es eben nur sozial gerecht. Es gibt Menschen, die sind besonders von der Klimakrise betroffen. Das sind ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Menschen in Armut und Wohnungslose oder auch geflüchtete Menschen. Und sie sind es halt auch oft, die ja am wenigsten zu dieser Klimakrise beigetragen haben und Unterstützung brauchen. Auch Menschen mit internationaler Familiengeschichte sind oft überdurchschnittlich von Umweltproblemen wie zum Beispiel schlechter Luftqualität, aber auch einer mangelnden städtischen Begrünung betroffen. Und sie sind auch häufiger von ökonomischen Unsicherheiten betroffen. Das heißt, sie haben oft nicht den Zugang, sich auch nachhaltig, also einfach eine nachhaltige Lebensweise zu führen. Und deswegen muss ein gerechter Klimaschutz ihre Perspektiven unbedingt auch mit einbeziehen und gezielt Möglichkeiten anbieten, dass sich alle Menschen wirklich an der sozial-ökologischen Wende beteiligen können. Die Einbindung von Menschen mit internationaler Familiengeschichte birgt auch sehr viele Potenziale. Die Erfahrung aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenzuführen, ermöglicht wirklich einen ganz breiten Blick auf nachhaltige Lebensweisen und das ist wichtig. Wir können uns angucken, welche in anderen Kulturen es schon ressourcenschonende Praktiken gibt, bis auch hin zu viel solidarischeren Wirtschaftsformen. Viele Gemeinschaften pflegen bereits nachhaltige Traditionen, die auch einen wertvollen Beitrag zur Klimapolitik hier in Deutschland leisten können. Und hinzu kommt, dass Menschen mit internationaler Familiengeschichte enge Verbindungen auch zu ihren Herkunftsländern haben und oft wo die Klimakrise oft schon viel krassere Folgen zeigt, als wir es hier in Deutschland kennen. Und so können sie eine gute Brücke bauen von den globalen Herausforderungen zu lokalen Lösungen, die wir auch brauchen. Und das Thema Mitbestimmung ist dabei wirklich zentral für einen gerechten und wirksamen Klimaschutz. Auch Menschen mit internationaler Familiengeschichte müssen in Entscheidungsprozessen mitgedacht werden auf kommunaler, nationaler und globaler Ebene. Dies kann zum Beispiel in politischen Gremien erfolgen, aber auch an Orten wie diesen durch Bildungsarbeit und Umweltprojekte. Unsere Stadtgesellschaft, auch hier in Bochum, ist vielfältig und diese Vielfalt birgt einfach enormes Potenzial für nachhaltige Entwicklung. Und ein entscheidender Aspekt dabei ist die Umweltbildung. Viele Studien zeigen, dass gerade junge Menschen sehr an Klimaschutzthemen interessiert sind, aber auch junge Menschen mit Migrationsgeschichte sich vielleicht nicht immer so den Zugang in solche Projekte hineinfinden. Und dafür brauchen wir einfach Umweltprojekte in Schulen, die das Thema gezielter angehen, mehrsprachige Bildungsangebote oder auch Programme, die Umwelt- und Integrationsarbeit verbinden. Und auch dieser Storchen-Erlebnispark hier kann wirklich als außerschulischer Lernort diese Lücke schließen.
Ich heiße Ali Can und ich bin im Nachhaltigkeitsbeirat der Landesregierung NRW und gehöre damit zu einer Gruppe aus verschiedenen Persönlichkeiten, die repräsentativ für die UN-Nachhaltigkeitsziele stehen und damit wichtige Themenfelder der nachhaltigen Entwicklung bedienen und mit ihrer Perspektive versuchen, dem Nachhaltigkeitsteam der Infrastruktur des Umweltministeriums nach und nach Impulse zu geben. Und wir versuchen eben gemeinsam aus unseren verschiedenen Perspektiven mit unterschiedlichen Erfahrungen und aus unterschiedlichen Disziplinen Ratschläge zu geben für die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung NRW. Der Nachhaltigkeitsbeirat möchte eben bestehend aus diesen unterschiedlichen Perspektiven und Disziplinen und aus unterschiedlichen Feldern Rat geben, Impulse, damit die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung NRW noch intersektoraler wird, inklusiver wird und eben noch viel besser. Und das ist schon spannend, welche Perspektiven es gibt. Also ich finde das absolut richtig. Beispielsweise Janine Winkler ist vom Landesjugendring NRW. Dann ist Anja Weber da aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Aber auch darüber hinaus Eckhard von Hirschhausen. Ja, solche Persönlichkeiten und Perspektiven. Dann aber auch jemand, der sozusagen beim Emscher Lippeverband tätig ist. Oder Handwerksverbund. Wir haben unterschiedliche Menschen da, IAK. Dann gibt es aber auch Mitglieder aus der Wirtschaft, zum Beispiel den Vizepräsidenten der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen. Es gibt die IHK Essen-Präsidentin, die da sitzt, aber natürlich so auch originär aus der Umwelthilfe bzw. aus dem Umweltschutz, die Vorsitzende des NABU NRW, Dr. Heide Naderer und so. Damit sieht man, das ist total breit aufgestellt. Ich habe bewusst diese Perspektiven mal genannt, um zu zeigen, dass ja Nachhaltigkeit ja verschiedene Säulen hat oder Ebenen. Und wenn wir eben uns die vereinfacht gesagt soziale Ebene anschauen, da geht es um Menschen, da geht es um Wirtschaft, da geht es um Lebensqualität, da geht es um die demografische Zusammensetzung der Bevölkerung. Dann sehen wir, wie komplex das ist, für so ein großes Bundesland wie NRW eine Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen, weil wir für das Gelingen eben an sehr viele Aspekte denken müssen und uns nicht nur in der, ich sage jetzt mal, Umweltblase oder Nachhaltigkeitsbranche nur bewegen, sondern es tangiert sofort auch soziale Fragen. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass ich hier in diesem Nachhaltigkeitsbeirat der Landesregierung NRW bin. Ich wünsche mir noch viel niederschwelligere und offenere Formate und Möglichkeiten für Migrantinnen, Selbstorganisationen, Initiativen und Gruppen, aber auch für einzelne Engagierte und Ehrenamtliche in eine Netzwerkstruktur mit der Landesregierung zu kommen, dass es da mehr eine Durchlässigkeit gibt an Informationen, an Updates sowie vielleicht auch Partizipationsmöglichkeiten. Denn seien wir mal ganz ehrlich, wer den demografischen Wandel gut vor Augen hat und anschaut, wie viel Prozent der Menschen Migrationshintergrund haben unter den Fünfjährigen, also 0 bis 5, das ist noch mehr, als wir sozusagen in der Gesamtbevölkerung haben. In der Gesamtbevölkerung sagen wir mittlerweile ja, ein Drittel der Menschen haben eine internationale Familiengeschichte. Aber die neuen Generationen, die auch im Grunde genommen die ganze Bürde, den ganzen Schlamassel austragen und erleben werden, den die älteren Generationen ja sozusagen fortführen oder übernommen haben oder auslösen, die sind mehrheitlich, die werden immer mehr migrantischer, die werden immer diverser. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade, dass es da nicht noch mehr Strukturen schon gibt. Wir müssen Kinder und Jugendliche dahingehend, finde ich, noch viel stärker fördern, aber eben auch immer besonders mit diesem migrationssensiblen Blick und nicht wie bisher vielleicht auf Migranten geschaut wird im defizitären Sinne, sondern sie eher als Mehrwert, als Chance sehen, aber auch als ebenbürtige Akteure auf Augenhöhe, die auch Wissen mitbringen, die Strukturen mitbringen, die selber auch dieses Land zukunftsfähig machen werden.